Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Ein cleveres Energiemanagement spart Kosten, schont Ressourcen und verschafft zusätzlich einen Wettbewerbsvorteil. Doch wie gelingt das in der Praxis? Die Antwort lautet Internet of Things, kurz IoT. Mit IoT können Energieflüsse in Echtzeit gemessen und Prozesse optimiert werden, sodass nachhaltiges Wirtschaften möglich wird. Entscheidend sind dabei zwei Komponenten: intelligente Sensoren, die Daten erfassen, und zuverlässige Netzwerke, die diese Daten umgehend übertragen. Wie diese Technologien konkret funktionieren, welche Lösungen verfügbar sind und ab wann sich Investitionen auszahlen, erläutert Eva Komarek im Studio der Presse mit Christian Kohl, Bereichsleiter für Geschäftskunden bei 3 Österreich, Karl Sagmeister, CEO von Schneider Electric Österreich, und Peter Ostermann, Inhaber von BTM Energie, einem IoT-Service-Provider für betriebliches Energiemanagement.
Ja, Herr Kohl, ich fange einmal mit Ihnen an. Wir haben ja schon gehört, es geht heute um Energiemanagement mithilfe von IoT. Dafür brauchen wir eben Sensoren und Netzwerke, die dann die Daten von den Sensoren übertragen. 3 ist ja für die Konnektivitätslösung zuständig. Welche Technologien kommen denn da zum Einsatz am besten?
Also ganz unterschiedliche Technologien. Warum? Weil es ganz unterschiedliche Use Cases gibt. Also es gibt dort, wo wir größere Bandbreiten benötigen. Wir haben dort, wo wir geringere Bandbreiten benötigen. Und der große Unterschied, den ich immer sage, ist auch, sind es Daten, die wir sammeln, während sie sich bewegen, also während sich die Sensorik bewegt, oder sind es Daten, die ganz speziell auf einem Platz sind. Und damit gibt es diese Technologien, beginnend von 5G-Technologie, 4G-Technologie, Narrowband IoT und auch LoRaWAN-Technologie. Vielleicht kommen wir da später noch auf Details zu sprechen.
Mhm. Ja, ich würde da jetzt einfach auch gleich einhaken. Ja. Also LoRaWAN, das ist ja Long Range Wide Area Network. Genau. Die gibt immer diese schönen Abkürzungen. Und MB-IoT haben Sie gerade erwähnt. Das ist Narrowband IoT und natürlich 4G, 5G. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, wie sich denn diese Technologien unterscheiden und vor allem, wofür denn die jeweiligen Technologien besonders gut geeignet sind.
Genau. Also vielleicht beginne ich ja mit dem Thema LoRaWAN, wie schon angesprochen. Das ist eine Technologie, die frei von Frequenzen ist. Das heißt, sehr einfach auch das Netz aufzubauen. Das wird dort zum Einsatz kommen oder kommt zum Einsatz, wo wir geringe Energie benötigen, wo die Datenmengen geringer sind. Was kann diese Technologie? Sehr gut auch durch Gebäude durchdringen. Das heißt, wenn es darum geht, in Kellerabteile zu gehen, in Schächte zu gehen, dann ist das die optimale Technologie. Wenn man sich anschaut, die anderen Technologien wie Narrowband IoT, etwas größere Bandbreiten, dort braucht man schon ein bisschen mehr Energie, um diese Sensorik auch auszustatten. Und es geht dann bis hin zu 5G-Technologie, wo man mit Videoübertragung, mit großen Bandbreiten in Echtzeit diese Daten auch erfassen kann und zusammenführen kann. So unterscheiden sich diese Technologien.
Also LoRaWAN, wie funktioniert das? Gibt es Private-Netzwerke? Gibt es Public-Netzwerke? Wie unterscheiden sich die?
Also diese Frequenzen im Gegensatz zu den anderen Technologien, wo es ganz klar man als Mobilfunkfrequenzen ersteigert und diese Frequenzen an diese Netze baut, ist das ein Spektrum, das frei verfügbar ist. Warum ist das so interessant? Weil sich dort sehr viel an Sensorik in den letzten Jahren entwickelt hat, nämlich günstige Sensorik, die zum Einsatz kommen kann. Wir sagen immer, LoRaWAN kann man als Technikbetrieb sehr wohl ein kleines LoRaWAN-Netzwerk auch aufbauen. Was immer die Herausforderung ist, und da sehen wir unsere Kompetenz, ist auch ein Netz zu betreiben. Netz zu betreiben heißt 24/7 auch sicherzustellen, dass die Sensoren verfügbar sind, dass das Netz verfügbar ist, und dort ist die Herausforderung, die man dann hat beim Netzen.
Und 3 betreibt ein LoRaWAN-Netz, also quasi public, ne?
Genau, quasi public. Wir betreiben als einziger ein österreichweites LoRaWAN-Netzwerk, weil wir 2015 hat die Technologie begonnen, und 2022 haben wir dann gesagt, wir wollen ein flächendeckendes haben, weil wir gesagt haben, es gibt einzelne Player, regionale Player, die auch hier auch tätig sind, aber es braucht eine Netzverfügbarkeit über Gesamtösterreich, weil ich schon angesprochen habe, wir haben ja die Situation, dass man manchmal sagt, ich möchte auch Daten messen, die sich in Gesamtösterreich bewegen, haben auch ein bisschen ins europäische Umfeld geschaut, Schweiz und dergleichen, auch die haben ein flächendeckendes Netz, und darum glauben wir, dass es eine Technologie ist, die heute schon relevant ist, aber auch in der Zukunft noch relevanter sein wird.
Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie sind 3 ist der einzige Anbieter, der flächendeckend in Österreich ist. Aber es ist ja eine recht heftige Konkurrenz zwischen den verschiedenen Mobilfunkanbietern.
Genau.
Wieso sind Sie da der Einzige?
Wir haben uns die Technologien angesehen und haben gesagt, wir hatten schon zu diesem Zeitpunkt 4G-Technologie, so Narrowband IoT angesprochen und auch in Richtung 5G. Aber wir haben gesagt, es braucht zusätzlich diese Technologie für die Use Cases, die dort relevant sind, schon wie angesprochen. Wenig Stromversorgung. Wir schaffen es dort teilweise mit kleinen Zellen, ohne dass wir dort direkt Strom hinverlegen, sondern Sensorik, zu einem Sensor als solches, bis zu 10 Jahre dort eine Stromversorgung mit Batterien sicherzustellen. Und da gibt es natürlich einige Fälle, vielleicht nehme ich einen heraus, alte Gebäude, Museen, die eigentlich keine Möglichkeit haben zu verkabeln im Nachhinein. Dort kann man das sehr gut zum Einsatz bringen.
Herr Sackmeister, wir haben jetzt schon ein gutes Beispiel gehabt, Museen. Es gibt, ich nehme an, bei Unternehmern gibt es ja auch viele, die Bestandsgebäude haben. Wie kompliziert ist denn das jetzt, abgesehen jetzt sozusagen von der Netzwerktechnologie, wie kompliziert ist es dann, solche IoT-Systeme auch nachzurüsten? Und vielleicht haben Sie da auch ein, zwei Beispiele.
Also wir wissen ja, der europäische Green Deal baut auch auf eine starke Renovierung von Bestandsgebäuden auf und die Dekarbonisierung der Gebäudebestände ist auch in Österreich im nationalen Klimaplan ein wichtiger Aspekt. Deshalb haben die Hersteller von Sensorik ja schon sehr lange sich überlegt, wie kann man solche Nachrüstungen machen, möglichst einfach, möglichst ohne die bestehende Infrastruktur zu unterbrechen. Und da gibt es eine ganz breite Palette an sehr einfach nachzurüstender Sensorik heute schon, die zum Beispiel auf Basis von Übertragungstechnologien wie LoRaWAN dann Daten weitermeldet. Gibt auch schon viel Sensorik im Bestand, das muss man auch sagen, weil viele Hersteller von Geräten, die Energieflüsse steuern, messen, das schon integriert haben. Diese Daten werden heute wenig genutzt, die liegen brach. Und in der Nachrüstung kann man auch diese bestehenden Sensoriken schon sehr, sehr gut einbinden, indem man dann zum Beispiel mit entsprechenden Koppelmodulen oder Gateways die Daten dann verfügbar macht und über LoRaWAN zum Beispiel überträgt. Also es ist durchaus eine sehr, sehr breite Verfügbarkeit von technischen Möglichkeiten im Bestand, ohne großen Aufwand Daten und Sensorik zu implementieren.
Herr Ostermann, Sie implementieren ja so IoT-Systeme und arbeiten ja auch mit den unterschiedlichsten Technologien. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, wann Sie welche Technologie verwenden und vielleicht auch ein, zwei Beispiele dazu.
Hängt grundsätzlich von den Anforderungen oder von der Infrastruktur der Unternehmen ab. Es betreuen primär Unternehmen. Entweder sind es Einzelstandorte, dann richtet man sich genau an diesen einen Standort, um dort ausgehend von Energiemanagementprozessen und davor definierten Zielen wie Autarkie, wie Energieeffizienz, wie Kosteneinsparung etc. ja, ein entsprechendes Metering- und Monitoring-System zu implementieren. Wir sind da im nachträglichen Einbau und natürlich mit der Herausforderung an bestehende Messtechnik, Automationstechnik beziehungsweise an die bestehende Zählerinfrastruktur und Geräte und Anlagen ranzukommen. Die Anforderungen an Unternehmen durch Taxonomie, durch ESG-Reporting, durch Energieeffizienz, ja, sind massiv gestiegen. Eröffnen natürlich die Möglichkeit, eben die Nachhaltigkeit von den Unternehmen umzusetzen und daher ein extrem heißes Thema, das noch zusätzliche Bedeutung bekommt. Beispiele, wir haben jetzt für ein großes Gebäude eine Energiemanagement, Facility Management und dann auch Verrechnungslösung gebaut. 250 Zähler, die Verkabelungskosten wären 220.000 Euro gewesen. Die Funkübertragung mit zwei LoRaWAN-Gateways, ausgeführt als Private LoRaWAN für den Kunden, ja, reden wir von 2.500 bis 3.000 Euro.
Wow, das ist ein Riesenunterschied.
Und in der Durchführungszeit, der Elektriker, der das installieren sollte, die Kabeln, der braucht ein Dreivierteljahr. Weil das geht durchs Gebäude bis in den 10. Stock und in den 3. Keller. Ja, und wir waren in 2 Monaten mit der Komplettinstallation fertig.
Gibt es eigentlich Grenzen für so IoT-Netzwerke, beispielsweise wenn man sehr, sehr viele Sensoren gleichzeitig Daten senden oder wenn man in einer sehr abgelegenen Region ist? Also ich meine, gerade viele, ich sage jetzt mal, vielleicht auch Produktionsunternehmen, die liegen ja oft irgendwo am Land abgelegen. Wie sieht's da aus?
Also vielleicht einmal von der Menge her, von der Sensorik. 5G-Technologie ist so definiert, dass es eigentlich drei Ausprägungen hat. Die eine Ausprägung ist der hohe Bandbreite generell, um Daten zu übertragen. Das andere ist die Technologie Slicing. Was bedeutet das, dass man jemanden dediziert, wie man es aus dem Festnetzbereich, Datenbereich kennt, ja, einen Slice zuordnet, dass er eine gewisse Bandbreite für sich zur Verfügung hat. Und das dritte ist eine Ausprägung, dass man eine Vielzahl an Sensoren verbinden kann. Also IoT-Thema. Und wir reden da von Millionen Sensoren, die hier verbunden sein kann. Das ist die Technologie. Weil Sie angesprochen haben, das Thema Verfügbarkeit, die LoRaWAN-Technologie, aufgrund ihrer Frequenz kann man mit wenigen Anlagen große Fläche abdecken. Dort ist es so, dass wir uns genau anschauen, wir haben eine Flächendeckung und wenn es dann benötigt, so wie schon angesprochen, dass man irgendwo in Schächte und dergleichen hineinkommt, dann macht man das mit Verdichtung. Also das heißt, man baut dort noch einmal sogenannte Gateways hin und verdichtet und bekommt dann so quasi diese Netzverfügbarkeit auch auf diesen Plätzen. Das heißt, Einschränkungen sind, wir haben natürlich topografisch ein Land in Österreich, wo es dort und dort Einschränkungen gibt, kann man aber mit diesen Technologien sehr, sehr gut dagegen.
Was sind denn eigentlich so, Herr Sackmeister, was sind denn eigentlich so die gängigsten Einsatzgebiete von solchen IoT-Lösungen? Ich nehme mal an, das ist ja jetzt nicht nur beschränkt rein auf die Energie, aber wo macht es denn besonders Sinn?
Man könnte jetzt fast sagen überall, weil es geht ja darum, also die beste Energie ist die nicht verbrauchte Energie, die eingesparte Energie und egal in welche Gestehungsform der Energie man jetzt hinschaut, ob das jetzt fossile Energie ist, die gibt's noch immer und die werden wir auch noch eine Zeit lang brauchen oder schon alternative Energie. IoT macht überall Sinn und das Messen von Daten, das Erheben von Daten und die Rückspeisung dieser Daten in Systeme, die aus diesen Big Data, sogenannte Smart Data machen, das macht immer Sinn. Wichtig ist, dass man in Skalierungen denkt und ich glaube, das ist eine große Stärke auch der kleineren Unternehmen in Österreich, dass sie bei Integrationen nicht immer gleich an ein konzernweites System denken, sondern dass man mit dem Kunden gemeinsam eine Lösung sucht, die für den aktuellen Zweck optimal ist. Und wie es der Herr Ostermann schon angesprochen hat, das ist nicht immer eine Millioneninvestition, sondern es geht mit sehr kurzen ROIs und da rede ich von unter einem Jahr bei den derzeitigen Energiekosten schon sehr sinnvolle IoT-Applikationen einzubauen und ab dem Tag 1 davon zu profitieren.
Herr Ostermann, was sind für Sie so die wichtigsten Einsatzgebiete? Haben Sie irgendwelche Präferenzen, wo Sie sagen, da ist es besonders intelligent?
Also wir haben uns auf ein paar Sachen spezialisiert. Das eine ist das Energiemonitoring und Metering, also Anbindung von den Smart Metern über Anbindung von Subzählern im Strombereich. Wärme, Kälte, Gas etc., also alles, was sich da infrastrukturmäßig daneben brauchen. Nicht nur die Bezugs- und Produktionsseite, sondern auch die Verbrauchsseite. Daneben haben sie integriert und gefordert, ja, zum Beispiel von Klimaaktivstandards, dass man Klimamonitoring macht. Also das geht darum, ihre Lebens- oder die Raumqualität, ja, von Menschen zu verbessern. Dazu muss ich die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, Lärmbelastung etc. bis hin zu CO2 überprüfen. Das klassische Schulprojekt, ja, wo man halt entweder so einen kleinen Sensor hinstellt oder eben digitale Alarmmöglichkeiten. Dann haben Sie das, ich sage einmal, im Agricultural-Bereich, ja, gibt's jede Menge Sensorik, die ich dazu verwenden kann, um Weingarten, um Ackerflächen etc. zu monitoren, was Wasserfeuchtigkeit, was Düngerstand etc. anbelangt. Und wir sind noch in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister aus der Schädlingsbekämpfung in das Thema digitales Schädlingsmonitoring eingestiegen und haben dort und installieren dort digitale Mausefallen, Rattenfallen, die ebenfalls über LoRaWAN 400 dezentralen Standorten die Daten übertragen. Und auch jetzt zu Ihrer vorherigen Netzwerkfrage. Es geht um multiple Netzwerkarchitekturen, daher Architektur und Planung fürs ganze Unternehmen. Und zwar sowohl für die IT, klassische IT, als auch für die Operational IT. Das sollte eine Architektur sein und dazu braucht es Partner wie drei, die also all diese Technologien sowohl im Kabelbereich als auch im Funkbereich anbieten können. Und dann muss ich darüber hinaus überlegen oder gestalten, mit welchen Daten spreche ich die Prozesse an, ja, und welche Prozesse lege ich drüber, die mit den Informationen, mit den Daten, ja, mit den analysierten Daten, automatisch analysierten, auch wirklich Aktionen setzen.
Ich habe jetzt noch vielleicht eine Frage noch an Sie, Herr Kohl. Wie schaut denn das eigentlich mit der Sicherheit aus? Also da werden ja Daten über Funknetze letztlich transportiert. Wie sicher sind denn diese Netze eigentlich? Beziehungsweise gibt es da auch dann spezielle Verschlüsselungen oder wie funktioniert das?
Also die zwei Technologien angesprochen, Narrowband IoT und 5G, sind Technologien, wo wir ganz hohe Sicherheitsstandards haben, wo wir heute ja schon Verschlüsselungstechnologien im Einsatz haben, um genau das auch, nämlich Sprache und Daten, so wie wir es auch im Privaten verwenden, dass das verschlüsselt ist. Damit profitieren wir auch in diesem IoT-Bereich und wenden diese Verschlüsselungstechnologien auch hier an. Bei LoRaWAN gibt es on top, also wir arbeiten, wie wir es kennen, mit dieser Technologie, Verschlüsselungstechnologie, man sieht, dass ich nicht ein reiner Techniker bin. Wir arbeiten aber dort auch ganz stark mit dem Thema Daten-VPN, schon angesprochen, private Netze, wo man versucht, dort einen Layer drüber zu legen, einen Sicherheitslayer, und damit diese Daten sicher gestaltet und damit auch abschützt gegen irgendwelche Angriffe von extern.
Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Daten. Es werden ja sehr viele Daten gesammelt, die werden ja dann an ein Dashboard oder in eine Cloud geschickt. Wie schaut denn so ein typisches Dashboard aus und welche Daten sind dann dort sichtbar? Und was kann ich da zum Beispiel dann an konkreten Handlungsempfehlungen auch ableiten? Herr Sackmeister, hilfreich ist immer, wenn man das anhand von konkreten Beispielen darstellt, weil dann können sich die Menschen meistens gut was vorstellen darunter.
Also das einfachste Beispiel ist das Abgleichen des tatsächlichen Energieverbrauchs mit dem verrechneten Energieverbrauch. Das wäre so eine ganz eine einfache Applikation. Man hat irgendwo in der Hauptanspeisung ein Messgerät, vielleicht ist das schon in einem Leistungsschalter integriert. Diese Daten holt man sich dann vereinfacht über die entsprechenden Sensoren und über Gateway auf dem PC und zeigt die dort an. Und dann kann man sozusagen den Energieverbrauch jedes Monat sich anschauen, was kriege ich verrechnet und was verbrauche ich tatsächlich, stimmt das überein? Und da wird man schon sehr oft Überraschungen erleben, zumindest machen wir das, dass wir das für die Kunden auch tun. Und da sehen wir, dass da schon Potenzial besteht, weil manchmal die Rechnung mit dem tatsächlichen Verbrauch nicht übereinstimmt. Das wäre so eine ganz einfache Applikation.
Aber was macht man dann damit? Also jetzt weiß ich, das eine stimmt mit dem anderen nicht überein.
Ja.
Aber kann ich dann auch noch da besser herauslesen aus solchen Sensordaten, wo eigentlich der Grund dafür liegt, dass das eine mit dem anderen nicht übereinstimmt?
Genau, das wäre dann der nächste Use Case. Wenn ich einmal weiß, dass mein Verbrauch, wo der überhaupt ist, dann kann ich beginnen, da tiefer zu gehen. Und das ist in der Regel auch so, sobald ein Kunde beginnt, erste Daten zu erheben, kommt der Appetit schnell auf mehr. Und genau diese Frage, die Sie jetzt gestellt haben, ist meistens gleich die zweite. Und das ist natürlich so, ich kann natürlich mein sogenanntes Lastprofil dann herauslesen und sehen, wann verbrauche ich welche Energie. Und da gibt es dann einfache Anwendungen, wie zum Beispiel in einem Supermarkt, was wir jetzt auch sehen. Da kommt in der Früh der Filial Filialleiter um 6 Uhr morgens, macht die Filiale auf, dreht den Backofen auf und die automatische Steuerung der Kälteanlagen geht auch um 6 Uhr los. Ja, jetzt gehen diese zwei großen Verbraucher, die Kälteanlage für die ganzen Gefriertruhen und der Backofen geht zur selben Zeit ans Netz und erzeugt eine sogenannte Lastspitze. Der Filialleiter macht das immer so, weil er das die letzten 20 Jahre schon gemacht hat. Wenn ich das entkopple, weil ich das jetzt sehe, dann vermeide ich diese Lastspitze, weil dann schalte ich um 5.55 Uhr die Klimatisierung ein, warte, bis die hochgelaufen ist und um 6.10 Uhr schalte ich dann den Backofen ein, habe die Entzerrung, habe die Viertelstunde auseinander und habe die Lastspitze vermieden. Und wenn man das in einer Filiale macht, bringt das schon was. Wenn man das aber in 2200 Filialen macht, dann kann man sich vorstellen, was das an Energieeinsparung bringt, was es aber auch an Entlastung der Energienetze im Gesamten bringt. Und dann sind wir wieder dort, dass wir oftmals hören, die Energiewende, das schaffen wir alles nicht, die Netze sind viel zu klein. Aber die Frage wird oft nicht gestellt, was haben wir denn an Effizienzpotenzialen? Mhm. Und dieses Beispiel zeigt sehr, sehr gut, was da an Effizienzpotenzialen schlummert.
Das heißt also, im Endeffekt helfen solche Systeme auch, diese Spitzenbelastungen runterzufahren, also genau, sozusagen, oder besser zu verteilen, auch zeitlich, damit ich nicht in diese Spitze gerate, wo ich am Ende des Tages wahrscheinlich auch die höchsten Preise dafür bezahle.
Absolut. Ja. Ist ein Beispiel, ein zweites sehr konkretes Beispiel, E-Mobilität. Jeder möchte heute sein Elektroauto laden, idealerweise an möglichst vielen Standorten. Und da hat man auch das Problem, dass man solche Dinge dann nachrüsten muss in einer bestehenden Immobilie. Große Wohnbauträger zum Beispiel, Immobilienparkbesitzer. Und wenn ich jetzt da in so eine Garage 5 Ladestationen nachrüste und die Autos kommen alle morgens dann dorthin und wollen laden, dann ist es natürlich ein Problem, wenn das alles gleichzeitig mit voller Last reinfährt. Wenn ich aber weiß, dass diese Autos sowieso 8 Stunden dort stehen in der Garage, dann kann ich die Ladestationen unterschiedlich entsprechend mit Last bespielen. Und dann lädt halt eine Ladestation am Anfang nur mit 20% Last und geht dann höher. Die zweite beginnt mit 100 und fährt runter. Und so kann ich dann diese Lastspitze komplett wegnehmen. Und ich habe eine theoretische Last von 5-mal der Leistung der Ladestation. In der Praxis tritt die aber nie auf. Und da kann ich dann schon sehr viel machen. Sie sehen, jeder kleine Use Case hat ein bedeutendes Potenzial, die Energiebelastung des Netzes zu verringern. Und wenn man das alles kumuliert, und die Energiewende muss man eben im System denken, dann kommt man da auf ganz andere Schlüsse und plötzlich wird das möglich und plötzlich wird das real und man muss nicht mehr Tonnen von Kupfer installieren, sondern man nutzt die Intelligenz, die Macht der Daten, um diese Energiewende mit zu beschleunigen.
Mhm. Herr Ostermann, wir haben jetzt 2 sehr schöne Beispiele gehört. Ich bin mir sicher, Sie haben auch welche. Vielleicht können Sie uns auch...
Ja, um ein bisschen in einen anderen Bereich reinzukommen, ja, Energieproduktion.
Ja.
Wir haben bei einem Kunden realisiert, ein Performance-Benchmarking für Photovoltaikanlagen. Das umfasst... Was produziert die Anlage tatsächlich? Eine Gegenüberstellung mit der Globalstrahlung, um zu sehen, das ist die Einstrahlung, die zur Verfügung steht, als Energiemenge, als Solarenergie. Wie viel produziert die Anlage? Daraus Kennzahlen zu rechnen, herauszufinden, produziert die mehr oder weniger? Natürlich auch einen Abgleich mit Planwerten etc. Und was mache ich jetzt damit? Erstens einmal, ich sehe Ausfallszeiten. Ja, dieser konkreten Fall, 3 von den 20 Anlagen haben nicht oder nicht ausreichend funktioniert. Also technische Wartung, damit die einfach wieder die Produktion bringen. Wir erkennen Verschmutzung, Reinigungsgeschäft für Reinigungsfirmen und wir erkennen, wo habe ich Abweichungen, ja, gegenüber den Planwerten etc. und kann entsprechend nachbessern. Beziehungsweise, das ist der wichtigste Punkt, die Degradation, also den Alterungseffekt bei den Photovoltaikanlagen festzustellen, um dann daraus Garantiefälle zu generieren. Austausch von Anlagen etc. Ein Thema. Zweites Thema, um in dem Hausbereich zu bleiben. Hier wurde in einem Büro- und Lagergebäude E-Stationen nachgebildet. Und nachdem schon etliche Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Zentrallagers und des Büros aufgebaut wurde. Die Geschäftsleitung hat sich gewünscht, wir wollen gern unseren eigenen Strom tanken. Wie geht das? Das ist relativ einfach. Wir machen einen Forecast mit Wetter wieder über Globalstrahlung. Was steht in den nächsten Tagen an Energie zur Verfügung? Haben das umgerechnet auf die Kennzahl, wie viele Kilowattstunden produzieren wir mit der Photovoltaikanlage? Auf der anderen Seite angebunden die 5 Ladesäulen, ja, was da tatsächlich gebraucht wird. Und schicken jetzt auf Basis von dem pro Tag, ja, in der Früh Berichte an die einzelnen Personen, die sagen, die und die Ladestation ist verfügbar und B, wir produzieren so viel Photovoltaikstrom, dass wir die 20, 50, 100 Kilowattstunden ja an diesem Tag verwenden können.
Ich muss natürlich auch investieren. Ne? Also wir haben ja schon gehört, also jetzt im Vergleich auch zu Verkabelungen ist das natürlich ein Klacks. Aber wie schnell rentiert sich denn auch so ein Investment, beziehungsweise was ist denn das potenzielle Einsparungspotenzial, was Energie jetzt, sagen wir mal, betrifft? Kann man das irgendwie runterbrechen? Wie viel Prozent erspare ich mir dann da? Ich frage jetzt einfach Sie alle. Sie haben vielleicht auch unterschiedliche.
Also Prozent durch mich schwer, weil ich schon gehört, in einem Fall unter 12 Monaten. Wir haben eine Gemeinde Wolfsberg in Kärnten, die wir als Partner haben, die auch gesagt haben, sie haben ein Einsparungspotenzial innerhalb von 18 Monaten gesehen. Dort geht es darum, dass sie nichts anderes tun, als die Wasserzähler quasi nicht mehr hinfahren, sondern diese Daten werden übertragen. Der Aufwand, der da dahinter steht, dort jedes Mal jemanden hinzuschicken, haben die gesagt, das ist der Pain and Return of Invest innerhalb von 18 Monaten gewesen. Also das ist so die Zahlen, die ich habe. Ich weiß nicht, ob Sie...
Das heißt, da spare ich mir eigentlich Personalkosten. Ne? Also da geht es nicht nur um Energiekosten, da geht es auch um Personalkosten.
Ich kann das Personal woanders besser einsetzen, als einfach mit einem Auto nur around hinzuschicken, um irgendeinen Zähler abzulesen. Ja.
Herr Sackmeister, haben Sie Erfahrungen, wie viel man sich da einsparen kann, jetzt auch an Energie konkret? Ich meine, da schwanken ja die Preise. Also muss man irgendwie sagen, wie viel Energie prozentuell kann ich mir einsparen?
Ja, also es fängt schon mal vor dem Energieverbrauch das Einsparungspotenzial an. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wieder die Fragestellung, ich möchte E-Ladestationen nachbauen. habe da gewisses Leistungsvolumen. Ich sage, nehmen wir jetzt mal an, diesen Fall wieder der 5 Ladestationen, sehr konkret mit jeweils 11 Kilowatt Anschlussleistung. Dann wäre es theoretisch irgendwo in einem Bereich von 55 Kilowatt, was ich zusätzliche Netzleistung benötige. Wenn ich jetzt zum EVU gehe und sage, ich möchte 5 Ladestationen dazu bauen, dann werde ich ein Angebot bekommen für diese Leistungserhöhung von 55 kW. Das sind ein paar tausend Euro. Wenn ich aber jetzt weiß, dass ich schon 150 kW Anschlussleistung bezahlt habe für mein Gebäude und aber nur 80 ausschöpfe, dann bringe ich die 55 kW da unter in diesem Anschlusswert, ohne dass ich zusätzliche Leistung nachkaufe, und spare mir schon mal da, bevor ich noch überhaupt eingeschaltet habe, schon Kosten. Mhm. Ja, und so beginnt es. Ne? Und dann im Verbrauch, natürlich haben wir da Studien gemacht, auch gerade was Gebäude betrifft. Jetzt kann man nicht nur sagen, das ist ein Sensor, aber wir wissen, dass durch die Automatisierung von Gebäuden, Technologie der Verknüpfung von Sensoren mit einer Steuerungslogik, in etwa 20% der Energieeinsparung möglich ist. Mhm. Und wenn man die Energiekosten heute hernimmt, ne, dann ist das durchaus erheblich. Und dann kommt man eben auf Amortisationszeiten von 1, 2, 3, je nach Größe der Immobilie, je nach Energieintensität auch der Betriebe, auf solche Größen. Irgendwo zwischen 1 und 3 Jahren bewegen sich solche ROIs.
CO2 war jetzt auch ein Stichwort, thermische Sanierung war ein Stichwort. Wie sieht's eigentlich aus? Ich meine, wenn ich diese ganzen Daten sammle, wie gut kann ich denn solche Daten zum Beispiel auch für das ESG-Reporting oder wird ja immer mehr gefragt, auch verwenden?
Ist ein wichtiges Thema. Also man kann genau diese Daten einspielen und sagen, man hat damit gewisse Vorteile. Und das sehen wir ja, dass schon Kreditvergabe schon basierend auf solchen Daten basiert. Das heißt, diese Daten sind dann auditfähig und man kann diese Daten dazu verwenden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch im Sinne, wie man schon gehört, Energiewende, Nachhaltigkeit. Und ich glaube, ein wichtiges Thema ist ja auch gefallen, das ist das Thema unterschiedliche Datenquellen. Und es ist, glaube ich, gefallen, Big Data. Und ich sage immer, Big Data, das sind noch viele Daten. Ich glaube, es wird dann interessant, wenn es zu Smart Data wird, wenn man diese vielen Daten miteinander verknüpft und genau das dann bewerkstelligt, nämlich auch das Thema ESG-Reporting und so zu unterstützen.
Das heißt aber am Ende des Tages sozusagen, es reicht nicht nur, wenn ich die Daten sammle und verschicke, sondern ich brauche eigentlich auch ein gutes Analysesystem dahinter.
Ja, natürlich. Also das kann jetzt ein Mensch sein. Wir bieten das als Dienstleistung an, diese Fernüberwachung von diesen Datenströmen und die Handlungsanweisungen. Das kann aber heute auch schon über KI gelöst werden. Auch das ist möglich, wo wir dann unterschiedlichste Anlagen miteinander vergleichen. Das ist schon realisiert. Wir haben in etwa 800.000 Gebäude aufgeschalten auf unsere Cloud-Lösungen. Das heißt, wir haben ein sehr breites Portfolio von Daten und können Kältemaschinen zum Beispiel automatisch über eine KI miteinander vergleichen. Und daraus erkennen wir abnormale Betriebszustände, geben das dann wieder als Handlungsanweisung an die Facility-Management-Teams zurück und die entscheiden dann, was sie damit machen. Gibt noch keine Applikation zugegebenermaßen, wo sich ein Kunde drüber traut und sagt, ich lasse die KI direkt in meine Gebäudeautomatisierung eingreifen. Das haben wir noch nicht realisiert, das ist aber technisch möglich, wird auch in den Labors schon gemacht, mit sehr, sehr großem Erfolg. Aber da hat es noch kein Kunde gewagt, sozusagen das ohne menschliche Intervention komplett autark wirken zu lassen.
Also wir haben uns mit dem Thema Energiedaten sehr intensiv beschäftigt vor 2 Jahren im Rahmen der DEKA, eines Vereins, die sich mit Energieeffizienz beschäftigt, über Studienleiter. Und wir haben alleine aus den rechtlichen Bestimmungen von Taxonomie, Energieeffizienz, die ganzen Zertifizierungsstandards wie Klimaaktiv, ÖGNI etc. nur energierelevant 285 Datenfelder herausgefunden. Die umfassen aber Planungsdaten, historische Daten, zu einem Teil Messdaten. Da gehört natürlich auch dann Klima und was auch immer dazu und auch Nutzungsauslastung etc. Und das ist jetzt sozusagen das Datenmodell für einen Standort. Was das Entscheidende ist, wenn ich dann 50, 100 Standorte habe, ein übergreifendes Datenmodell mir im Unternehmen festzulegen. Und diese 280 Datenfelder decken vielleicht 20% des Informationsbedürfnisses von ESG ab. Also ja, wir brauchen die Daten. Ja, es macht Sinn, dass wir nicht nur abschätzen und zusammenrechnen, sondern auch messen. Wesentlicher Punkt. Aber wir brauchen noch viel, viel mehr Daten drumherum. Daher, wenn man sowas angeht mit dem Reporting, und wir unterstützen 3 Unternehmen mit unseren Systemen für ihr ESG-Reporting beziehungsweise für die Umweltzertifizierung von Gebäuden. Wir haben alle Daten geliefert, um ein Umweltzertifikat für ein Museum in Wien zu erstellen. muss ich trotzdem empfehlenswerterweise ein übergreifendes Datenmodell vom Unternehmen hernehmen und diese Daten integrieren, weil ich brauche dann die Daten nicht nur zu zusätzlichen Auswertungen, Energiemanagement, Facility Management etc., sondern auch in Richtung Reporting, interne Abrechnung etc. etc.
Sie haben zuerst angesprochen, KI, vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft, weil das war ja eigentlich schon ein Blick in die Zukunft, weil Sie kennen ja noch keinen konkreten Use Case. Herr Kohl, wo wird denn die Entwicklung, schauen wir mal so vielleicht 5 Jahre nach vorne, wo wird denn die Entwicklung hingehen beim Thema IoT? Jetzt im Energiemanagement, das ist heute unser Thema, aber vielleicht generell, was erwarten Sie denn da?
Es ist immer eine sehr schwierige Frage, 5 Jahre zu prognostizieren, wenn wir uns derzeit anschauen, wie schnell sich die Welt dreht. Aber ich glaube, das Thema, wir sehen, also künstliche Intelligenz wird, das ist absehbar, ein großes Thema werden. Und ich glaube, so wie angesprochen, was wir heute vielleicht noch mit Menschen, mit menschlicher Intelligenz machen, wird sehr, sehr stark künstliche Intelligenz unterstützen oder auch dort oder da uns einfach diese Entscheidungen vorbereiten und verfeinern. Und ich glaube, das ist die Richtung, wo es geht. Was ich auch glaube, und darum haben wir auch von vornherein gesagt, wir brauchen 3 Technologien. Das wird ein großes Thema. Ich habe schon angesprochen, wir wollen Energiewende erreichen, wir wollen nachhaltig sein, wir haben das Thema Klima und all dazu braucht es Daten, dazu braucht es die Analyse dieser Daten, damit wir besser entscheiden können. Und was ich auch glaube, ist es heute so, dass wir Daten sammeln. Ich glaube, es geht noch mehr in sogenannte Predictive Analysis. Was ist das? Also eigentlich vorausschauend zu planen, schon zu wissen, Energie wird zu dem Zeitpunkt dort benötigt, also das schon vorauszusagen. Zu sagen, ich glaube, dort geht es in die Zukunft hin.
Das war der Pressepodcast zum Thema Internet of Things, kurz IoT. Mehr zum Thema finden Sie unter diepresse.com/usecaseinsights. Vielen Dank fürs Zuhören.